Letzte Woche hat Kollege Menzel schon über die europäische Richtlinie berichtet zur Vorratsdatenspeicherung und hat sich mit Digital Courage unterhalten, die eine Aktion in Berlin vom Paul-Löbe-Haus gemacht hatten und auch am nächsten Tag weiterziehen wollten zum Willy-Brandt-Haus, weil in den Koalitionsverhandlungen das Thema Vorratsdatenspeicherung wieder ansteht und da noch keine eindeutigen Positionen letztlich bekannt geworden sind, außer dass die CDU-CSU scheinbar in Teilen durchaus bereit ist oder willens ist, Deutschland flächendeckend das Internet zu überwachen, was so in den letzten Tagen rausgekommen ist. Im Kontext dieser Angelegenheiten habe ich mich mit Martina Strasser, der Campaignerin von Campack, unterhalten, die eben auch letzte Woche in Berlin vor Ort war und sie erst einmal gefragt habe, was da vor Ort passiert ist, bevor wir uns dann über das Gerichtsurteil zur Vorratsdatenspeicherung unterhalten haben.
Wir haben da eine Aktion gemacht, wo wir Gruppen von Sigmar Gabriel und Angela Merkel und einem Spion die Situation ein bisschen nachgestellt haben und den Spion dann gemeinsam mit Aktiven symbolisch in Ketten gelegt haben. Und das sollte verdeutlichen, dass wir eigentlich erwarten, dass die spätestens mal die neue Bundesregierung endlich aus ihrer Passivität herauskommt und tatsächlich mal politisch handelt zu einem Thema, was uns ja schon seit 5 Monaten beschäftigt und wo einfach politisch noch nichts geschehen ist. Wir haben immer noch dieselbe Situation wie im Juni, als die ersten Enthüllungen von Edward Snowden öffentlich wurden über die massenhafte Ausspähung völlig unverdächtiger Bürgerinnen und Bürger rund um den Globus. Und unsere Kanzlerin und ihr privates Handy ist ja nur ein Teil des Problems. Mein Handy ist genauso schutzbedürftig und ihr es auch.
Ja, das ist ja das Interessante derzeit, dass jetzt, wo die Kanzlerin abgehört wurde, plötzlich jeder entsetzt ist, währenddessen vor 5 Monaten das Ganze eher klein geredet wurde.
Richtig, an dem Punkt interessiert es die Kanzlerin auch, und zwar vor allen Dingen, denke ich mal, aus machtpolitischen Gründen, weil sie natürlich weiß, dass ihr Image als starke Frau dadurch angekratzt ist oder sehr in Frage stellt. Also jemand, dem die Regierungschefs selbst von anderen EU-Staaten, namentlich Großbritannien, einfach mal so auf der Nase rumtanzen können und trotz bestehender EU-Verträge vom Dach der britischen Botschaft aus bespitzeln können, der ist natürlich gegenüber seinem eigenen Volk nicht mehr glaubwürdig als Politiker, der tatsächlich Macht hat.
Ja, also wenn ich Sie recht verstehe, wir sind ja jetzt auch im Bereich eben eher der NSA-Abhöraffäre, dass man da einfach ein konsequentes Handeln der neuen deutschen Bundesregierung erwarten kann bezüglich dieser Aktivitäten von Großbritannien und USA, dass es so nicht weitergehen kann. Währenddessen die Aktionen ja auch gezielt gegen die Vorratsdatenspeicherung waren und gegen die europäische Richtlinie, wo man befürchtet, dass in der großen Koalition diese nun durch die Hintertür wieder eingeführt werden könnte.
Ja, genau. Also was heißt durch die Hintertür? Also durch die Vordertür, würde ich mal so sagen. Die große Koalition verhandelt das Thema. Nach dem, was wir hören, gibt es da Differenzen. Aber es ist durchaus mehr als nur möglich, dass irgendeine Form der Vorratsdatenspeicherung kommt. Das wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sich dafür zu entscheiden, wäre aus mehreren Gründen ein fataler Fehler. Zum einen müssen wir sowieso angesichts der Geheimdienstaffäre nochmal ganz neu nachdenken, ob dieser Ansatz der Sicherheitspolitik, erstmal flächendeckend alles zu speichern und dann da drin nach möglichen Anhaltspunkten für einen Verdacht zu suchen, so wie es die NSA offenbar tut und so wie es die Vorratsdatenspeicherung ja auch will, ob das überhaupt von Kosten und Nutzen her in irgendeinem vernünftigen Verhältnis steht. Diese grundsätzliche Frage müssen wir uns stellen, ob wir nicht durch die schlimmen Anschläge vom 11. September völlig auf einem falschen Pfad geraten sind. Und diese Diskussion muss auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene erstmal geführt werden. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die EU-Richtlinie, jetzt ja gerade juristisch überprüft wird vom Europäischen Gerichtshof. Da gibt es Mitte Dezember die Schlussanträge des Generalanwalts, die schon mal einen wichtigen Hinweis auf einen möglichen Urteilstenor geben. Also dieses Urteil zumindest sollten wir abwarten, um zu sehen, ob Deutschland überhaupt verpflichtet ist, das umzusetzen.
Und bei diesem Urteil geht es diesmal konkret darum, ob die Richtlinie mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist.
Richtig. Und in der mündlichen Verhandlung wurde sehr, sehr kritisch nachgefragt und wurde vor allen Dingen nachgefragt zur Rechtsgrundlage, auf der diese Richtlinie erlassen worden ist. Es ist ganz offensichtlich willkürlich die falsche Rechtsgrundlage dafür verwendet worden, für diese Richtlinie, einfach um das Erfordernis der Einstimmigkeit im Rat zu umgehen. Das ist Trickserei und unsauber und von daher gehört diese Richtlinie meiner Meinung nach ohnehin auf den Müllhaufen der Geschichte, schon aus den formalen Gründen, aber vor allen Dingen auch, weil diese ganze inhaltliche Richtung der Sicherheitspolitik, dieser Allmachtsgedanke, sämtliche Daten erstmal speichern zu müssen und der Gedanke, nur auf diesem Weg ließe sich ein angemessenes Niveau von Sicherheit erreichen, der ist meiner Meinung nach heute, nach dem, was wir wissen, nach 10 Jahren dieser Politik oder über 10 Jahren dieser Politik, ist der verfehlt.
Auf welche Rechtsgrundlage beruft man sich denn? So wie ich das gelesen hatte, ist es doch schon mal geklagt worden, dass es die falsche Rechtsgrundlage sei, woraufhin der Europäische Gerichtshof entschieden hat, es sei sehr wohl die richtige Rechtsgrundlage, aber es sei eben alles andere als klar, ob nicht gegen Grundrechte verstoßen würde. Irgend so ein Urteil gab es doch 2010, nachdem der irische Gerichtshof das, glaube ich.
Ja, es wurde schon mal geklagt. Jetzt ist aber interessanterweise, ging es wirklich um die Rechtsgrundlage, weil eben durch diese Rechtsgrundlage, also es ist eine Binnenmarktrichtlinie und keine Richtlinie des Bereiches Justiz und Inneres. Und weil es eine Binnenmarktrichtlinie ist, steht in dieser Richtlinie auch nichts zu erforderlichen rechtlichen Absicherungen und Grundrechtseinschränkungen und wie die Grundrechte gesichert werden. Da steht kein Wort dazu drin, weil das eben eine Binnenmarktrichtlinie ist. Und genau da kam dieses Problem der falschen Rechtsgrundlage auch wieder ins Spiel. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was bei solchen Entscheidungen vom EuGH letztlich rauskommt, ist praktisch nicht vorherzusagen. Okay. Da ist alles möglich. Kann sein, dass die Richtlinie das Verfahren überlebt. Es kann sein, dass sie verworfen wird. Selbst wenn sie vom EuGH für zulässig erklärt werden sollte, halte ich es immer noch für notwendig, dass eine neue Bundesregierung sich auch auf europäischer Ebene dafür einsetzt, sie zu revidieren. Denn eins ist auch noch klar geworden in dieser Verhandlung. Die Befürworter der Richtlinie, die Klägerseite, hat es nicht geschafft, auch nur einen einzigen wirklich stechenden Beleg dafür vorzulegen, dass die Vorratsdatenspeicherung dazu beigetragen hat, die Aufklärungsquote bei den Delikten, insbesondere bei schweren Straftaten, zu erhöhen. Also die einzigen Erfolgserlebnisse, ganz wenigen Erfolgserlebnisse, war alles im Bereich mittlerer, leichter Kriminalität, Alltagskriminalität, aber nichts in Sachen schwerste Kriminalität, Kinderpornografie, Terrorismus, da fehlen die Belege. Da gibt es keinen Erfolg in den Staaten, die Vorratsdatenspeicherung eingeführt haben.
Bezüglich nochmal aber dieser Richtlinie, wird die noch ausgehandelt? Kann da noch mitgearbeitet werden oder geht es eigentlich nur um die Vereinbarkeit vor dem Gerichtshof und der politische Prozess ist eigentlich abgeschlossen?
Die Europäische Kommission hat ja versprochen, die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung auch zu evaluieren und diese Evaluation und ein sich daran anschließender Prozess, sie auch zu überarbeiten, die sind überfällig. Das wird auch die jetzige Kommission wahrscheinlich nicht mehr machen, sondern es wird nach der Neuwahl des Europaparlaments im nächsten Jahr und nach der Neubestellung einer neuen Kommission wahrscheinlich erst angegangen werden. Aber das ist etwas, was ohnehin, sagen wir mal, überfällig ist, dass auch diese Richtlinie auch politisch nochmal neu bewertet wird, nachdem sie jetzt seit 2006 beschlossen ist und in vielen Ländern die Vorratsdatenspeicherung viele Jahre schon in Kraft ist. Und wie gesagt, die Strafverfolgungsbehörden immer noch keine Belege liefern können, dass das an der Aufklärungsquote irgendetwas nennenswert geändert hat, müssen daraus politische Konsequenzen gezogen werden. Ein Appell natürlich einerseits an die Kommission, die das Initiativrecht hat und die da erstmal aktiv werden muss, aber natürlich auch an die Bundesregierung und an die deutschen Europaparlamentarier, sich dafür einzusetzen.
Ist seit dem Wegfall der FDP und Frau Schnarrenberger zu befürchten, dass die neue Regierung da wieder anders agiert, mit weniger Widerstand?
Das ist in der Tat ja zu befürchten. Also wie die SPD letztlich beim Thema Vorratsdatenspeicherung steht, das ist mir noch nicht ganz klar. Es gibt in der SPD die Innenpolitiker, die meinen, das muss unbedingt kommen und da nicht zu unterscheiden sind in ihrer Position von den Positionen der CDU. Es gibt auch Vernünftige, die sagen, das darf auf keinen Fall kommen. Und es wird auch davon abhängen, auch von Personen, es wird davon abhängen, wer die Person im Justizministerium werden soll. Und sollte es Brigitte Zypris werden, befürchte ich, dass es irgendeinen lauwarmen Kompromiss gibt.
Und Kampack möchte ja nun auch gebündelt die Stimmen der Bürger eben an die Politik herantragen. Was kann denn der einzelne Bürger tun über Kampack, mit Kampack oder auch alleine, um dieses Thema eben auf der Agenda zu halten und Druck auszuüben?
Es gibt vieles, was die Einzelne tun kann. Ich empfehle also nicht nur entsprechende Aufrufe und Petitionen zu unterzeichnen, sondern auch mal, wenn man ein paar Minuten Zeit hat, durchaus mal seine Wahlkreisabgeordnete, je nachdem wer das ist, insbesondere von den beiden Parteien, die voraussichtlich die nächste Koalition bilden, also denen von der CDU und denen von der SPD, die beiden auch mal direkt anzuschreiben mit einer E-Mail oder anzurufen. So etwas macht Eindruck, insbesondere wenn solche E-Mails und Telefonate ganz individuell mit einer eigenen Sprache, ohne fertige Vorlage abgeschickt werden. Ich empfehle auch, wer immer mitbekommt, dass in der eigenen Stadt eine Demonstration stattfindet, eine Aktion stattfindet, raus auf die Straße zu gehen und den Protest weiterzutragen. Und bin auch immer für Anregungen, die an Campact kommen, was weitere Aktionen betrifft, dankbar. Also alles zusammen ist hilfreich und je vielfältiger und bunter der Protest ist, desto mehr Eindruck wird er machen.
Frau Strasser, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.